Guten Morgen, auch von meiner Seite. Wir befinden uns im Moment in einer Predigtreihe, wenn du es doch kannst. Und diese Predigt gehört ausdrücklich nicht dazu. Aber ich möchte trotzdem an den letzten Sonntag anknüpfen. Gott hat Mose, einen der großen Glaubenshelden im Alten Testament, einen Auftrag gegeben. Leider war er, das kennen wir vielleicht auch, nicht wirklich begeistert. Der hat sich wirklich gewunden, warum ich her? Es gibt es doch andere, die viel besser sind als ich. Wer bin ich, dass du mir das zutraust? Ich kenne Situationen aus meinem Leben, in denen ich das auch gedacht habe. Warum ich? Das schaffe ich nicht. Das Risiko ist viel zu groß. Im Internet, ich habe nachgeguckt, wenn du unter Google suchst, Motivation, findest du zahlreiche Bücher und Webseiten zu diesem Thema. Die Kunst der Selbstmotivation, 6 Power-Tipps für maximale Motivation, so kommst du an dein Ziel. Du musst nur an dich glauben. Ja, mit dem Selbstglauben, beziehungsweise mit dem Glauben ist das so eine Sache. Die Jahreslosung spricht ja auch davon. Markus 9, Vers 24, ich glaube, hilf meinem Unglauben. 3 kleine Experimente zu Beginn, in denen ich euren Glauben prüfen möchte. Ich habe mal einen Rucksack mitgebracht. Ich krame mal etwas. Ich fange mal mit dem Einfachen an. Das ist ein Kinder-Country, das war jetzt die Schleichwerbung. Und ich gebe zu, ich mag die Dinger sehr gerne. Und wer glaubt von euch, bitte das einfach mal aufzeigen, dass ich das jetzt aufmachen kann und essen kann. Ist ja verschweißt, ist nicht so ganz einfach. Also wer traut mir das zu? Wow, ich bin begeistert über so viel Zustimmung. Ich könnte es jetzt tun, ich werde es trotzdem nicht tun, weil ich vermute mal, dann würde ich nur noch kauen und das Wasser würde mir im Munde zusammenlaufen während der ganzen Predigt. Mache ich also nicht. Okay, einmal, zweimal, dreimal. Ach, Schiete. Ich wollte es einem zuschmeißen, aber egal. Schon etwas schwieriger. Ich habe euch noch etwas mitgebracht. Eine Glühbirne, keine LED, nochmal so richtig Standard, uralt. Wer glaubt, dass ich die zum Leuchten bringen kann? Ich? Wer glaubt das schon? Schaffe ich das? Hier, vorne auf der Bühne? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Ja, hallo, ein bisschen mehr Zutrauen zu mir. Okay, gut. An diejenigen, die die Hände nicht gehoben werden, ja, ihr habt recht. Ich kann die nicht zum Leuchten bringen. Da muss schon ein bisschen mehr passieren. Ihr müsst denken, ja, der Peter hat Strom hier. Und ich sage, ich hoffe, die haben das auch angeschlossen, Strom. Geht aber immer noch nicht. Oder? Also muss der Peter noch was dabei haben. Ich hatte noch so ein langes Kabel mit. Einen Stecker. Eine Fassung, wo dann die Birne natürlich auch reinpasst. Und ein Schalter. Wow! Super! Ich kann das, oder? Naja, als Hausmeister sollte man erwarten, dass ich das kann. Ein drittes. Noch schwieriger, noch etwas herausfordernder. Wer glaubt, ich muss mal ein bisschen Platz machen hier, dass ich euch an dieser Stelle einen Handstand zeigen kann. Das sind nur die Leute, die es unbedingt sehen wollen. Aber ich habe jemanden gefragt, ja, und ich zeige euch hier einen Handstand. Emilia, probiere es. Ja. Okay, Applaus für Emilia. Ihr glaubt doch nicht tatsächlich, dass ich hier einen Handstand mache, oder? Hey Leute, bitte. Ich meine, ein paar haben ja trotzdem aufgezeigt. Was möchte ich damit deutlich machen? Manchmal sind wir ganz sicher, wie mit dem Kind der Country. Das kann ich einschätzen. Das mit der Lampe, da muss ich schon ein bisschen denken, okay, das und das muss passieren im Hintergrund. Deshalb kann ich das glauben, das traue ich ihm zu. Mit dem Handstand, das war wirklich vollkommen, also der Peter wird wahrscheinlich keine Unwahrheit erzählen und ja, eventuell traue ich ihm das zu. Aber eigentlich ist die Sache ganz anders, als man das erwartet. Um Glauben und ganz andere Voraussetzungen geht es im Bibeltext, der heute Morgen Grundlage ist, nämlich letztendlich Markus 9, Vers 14 bis 29. Ich werde ihn mal vorlesen und ihr habt die Gelegenheit, ihn halt eben mitzulesen. Die Heilung des besessenen Knaben. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie: Was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Wo er ihn erwischt, reißt er ihn und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollten. Und sie konnten es nicht. Er arbeitete an. O ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als die Geist ihn sah, riss er ihn. Er fiel auf die Erde, wälzte sich, hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater: Wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Der sprach: Von Kind an. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, dann hilf uns und erbarme dich unser. Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Der Knabe lag da wie tot, sodass die Menge sagte: Er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Der sprach: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Was für eine Geschichte. Ein bisschen Kontext, damit wir das einordnen können. Direkt vor diesem Ereignis lesen wir Markus Evangelium von der sogenannten Verklärung Jesu. Jesu war mit drei seiner engsten Jünger auf einen Berg gestiegen und hatten die Präsenz Gottes in höchster Weise erlebt. Ich glaube, dass die Jünger das gar nicht verstanden haben, was da abging. Aber Petrus war voll begeistert und sagte: Hier ist es gut, lasst uns bleiben und Hütten bauen. Und geht es uns nicht manchmal auch so? Wir haben einen tollen Gottesdienst erlebt, wir haben eine tolle Erfahrung in unserem Leben gemacht, wir sind vielleicht irgendwo auf dem Kongress gewesen, wie auch immer. So muss es bleiben und wir sind auch richtig auf so einem Hoch. Aber sie begeben sich, und da fängt unsere Geschichte an, wieder in die Niederungen des Alltags. Kochen, waschen, putzen, arbeiten, so wie der Alltag halt eben ist. Und da ist richtig Stress. Ein Mann hatte seinen erkrankten Sohn zu den restlichen Jüngern gebracht und es hatte nicht geklappt, die Heilung. Wir erfahren nicht ganz genau, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Ich denke, dass der Vater sich in aller Öffentlichkeit an die Jünger gewandt hat. Und das Problem war ja, er hat das nicht in einem stillen Kämmerlein getan, sondern er hat das in aller Öffentlichkeit gemacht und sein Tun erregte Aufmerksamkeit. Da waren sie dann alle, die Hoffenden, die Zweifler, die Neugierigen und selbstverständlich auch die Theologen, die ja sowieso alles geistlich beurteilen und besser wussten. Und ich habe mich gefragt, was hat wohl die Jünger dazu gebracht, selber zu agieren? Weil der Vater sagt ja später bewusst, ich wollte zu dir, Jesus. Ich gehe mal so in die Situation, stellt euch das mal vor, der Chef mit seinen drei Spezies nicht da. Und die Jünger, vielleicht fragen sie sich, warum ist der eigentlich mit den drei losgezogen? Und warum müssen wir hier warten? Das ist doch irgendwie total doof. Und dann kommt jemand, der Vater, hey, das war doch die Gelegenheit mal zu zeigen, dass wir auch etwas können. Und wenn wir ehrlich sind, würden wir nicht heute so eine Situation auch nur ausnutzen? Der Chef ist nicht da, ich bediene den Kunden, der Kunde ist super zufrieden, alles gut und selbstverständlich stecke ich das in meinem Chef noch, wie toll ich bin. Leider klappt das nicht. Die Jünger haben eine aufgebrachte Menge am Hals. In diese Situation kommt Jesus zurück und sammelt erstmal Informationen. Was ist los? Warum streitet ihr mit ihm? Die Jünger kommen gar nicht dazu, das zu erklären. Das könnte sie ja noch so ein bisschen retten, sondern der Vater selbst schildert in einer sehr genauen Art und Weise, wie sich die Anfälle zeigen. Wie reagiert Jesus? Er spricht ein Wort und der Junge war gesund. Nein, so einfach nicht. Aus meiner Sicht ganz erstaunlich. Jesus lässt sich hinreißen zu den Worten, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Ein Tadel nur für die Jünger, ein Anpfiff vor allen Leuten, oder auch für alle anderen, die dabei waren und neugierig waren und hofften und zweifelten. Matthäus 13, Vers 58, da spricht das Neue Testament über Nazareth, die Stadt, in der Jesus aufgewachsen ist. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Also doch die Menge vielleicht mit Jesu Worten gemeint. Wir wissen es nicht. Fest steht, alle sind ziemlich ernüchtert. Jesus, die Jünger waren ernüchtert. Jesus hatte ihnen Macht verliehen. Sie hatten schon mehrfach geheilt und auch Dämonen ausgetragen. Das war ja nichts Neues für sie. Aber diesmal, es hatte nicht geklappt. Der Vater des Jungen, so viel hatte er sich erhofft. Das ist ja nicht so. Vielleicht hatte er weite Wege letztendlich auch auf sich genommen. Wir wissen es nicht. Nichts war geschehen. Jesus selber, ich sagte es schon, hatte er mehr von seinen Jüngern erwartet. Mehr Zutrauen der Menge und mehr Zutrauen auch an die Fähigkeiten seiner Jünger. Ich finde die Situation so nachvollziehbar. Ich und vielleicht ihr auch, ich kenne so Zeiten der Ernüchterung. Du hast Pläne, du hast alle Kraft investiert und es klappt nicht. Du hast 4 Jahre studiert und die letzte Prüfung versemmelst du. Und du kannst sie auch nicht wiederholen, alles vorbei. Du betest jahrelang als Christ für jemanden und hoffst, aber es passiert nichts. Aber auch andere Menschen haben Erwartungen an uns als Mensch, an uns als Christ, als Mitglied dieser Kirche und werden manchmal enttäuscht, weil wir halt eben Menschen sind. Durch diese Enttäuschung handelt Jesus aber weiter. Er lässt den Jungen zu sich bringen und lässt sich nochmals erklären, wie sich das Ganze äußert. Er sieht es doch eigentlich. Am Ende dieser Schilderung habe ich den Eindruck, dass dem Vater so etwas der Geduldsfaden reißt. Wenn du aber etwas kannst, erbarme dich unser. Oh, aber die Enttäuschung spricht dort noch mit. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Die Situation verlagert sich. Plötzlich ist nicht mehr der Junge im Fokus, sondern Jesus wendet sich dem Vater zu. Ein Wortgefecht um Macht und Ohnmacht Jesu, um Glauben und Unglauben des Vaters. Und das Innerste des Vaters bricht sich Bahn in den Worten, die auch die Jahreslosung sind. Ich sagte es, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube. Welch ein starker Satz. Ich glaube. Schlage an dieser Stelle mal eine Brücke zu uns. Es gibt Menschen, die sagen, ich glaube nicht. Ich bestreite das, weil jeder von uns glaubt. Ich glaube, wenn ich einen ganzen Monat arbeite, dass mein Chef mir auch Gehalt zahlt. Bisher hat das immer funktioniert und ich hoffe, dass das in Zukunft auch noch so ist. Viele, die angestellt sind, haben das auch schon erlebt. Ich fahre über die Sauerlandlinie und die Sauerlandlinie hat ganz viele Brücken. Und ich glaube, dass der Ingenieur so viel Wissen hat, dass, wenn ich da drüber fahre, die Brücke nicht zusammenkracht. Und bisher hat es auch immer funktioniert. Ich glaube, wenn ich zu Hause eine Lampe in eine Steckdose stecke, dass aus der Steckdose Strom kommt, auch wenn ich den Strom nicht sehe. Und ihn sicherlich, vielleicht bin ich da in guter Gesellschaft, trotzdem schon mal gespürt habe. Ich bin froh, dass ich dann nicht von der Leiter gefallen bin. Ich glaube, wenn ich nach Kaufland gehe oder Edeka oder Lidl, Aldi und ich kaufe etwas und ich esse das Essen vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum, dass es mir nicht schadet. Jemand hat jetzt gesagt, ich könnte einen Joghurt nach 5 Jahren nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum noch essen, aber ich glaube, das lasse ich lieber mal. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht sehen kann. Aber auch wir Christen haben Glaubensgrundsätze. Wir glauben, dass Jesus rettet. Wer glaubt, dass Jesus rettet? Wow, super. Wer glaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist? Wer glaubt, dass der Heilige Geist uns im Alltag wirklich leiten kann? Wer glaubt, dass die Baptisten als einzige Kirche in Deutschland richtig glauben? Hä? Ihr traut euch nur nicht. Ich denke heute anders, aber ich bezeichne das als Mauerstein. Jemand, der aus einer Freikirche kommt. Und da war das schon so. Also die Evangelien, naja, ja, okay. Und die Katholiken, aber wir, ich kann nur sagen, im Laufe der Zeit, ich weiß, Annika, du guckst jetzt vollkommen ungläubig, ich habe damals so geglaubt, aber durch meine Lebenserfahrung, durch meine Mitarbeit an vielen Kongressen im Gebetsdienst, bei Team F, christliche Familienorganisation, bei auf Spring, dem Gemeindeferienfestival, wo ich die ganze Breite letztendlich der Christenheit letztendlich dort auch erlebe, ist das heute anders. Glücklicherweise ist das anders. Ja? Die Welt, Christen sind nicht nur schwarz-weiß, sind nur Baptisten und der Rest halt eben, sondern es gibt so viele Menschen, die ich bewundere, die für mich ein großes Vorbild sind. Die vielleicht nie im Lobpreis stehen und Halleluja singen, aber die an entscheidender Stelle von Wirtschaft und Politik wirklich ihren Glauben leben. Das finde ich total stark. Also so Mauersteine können sich auch verändern. Und ich bin ja froh, dass nur ganz wenige aufgezeigt haben. Das ist schon mal toll. So viel Glauben. Und das ist gut so. Der Glaube, das Wissen, die Erfahrung, die Prägung geben uns Sicherheit. Und ihr müsst euch jetzt einfach mal vorstellen, dass das Mauersteine sind und die letztendlich einen Kreis bilden. Wenn ich in diesem Lebenskreis sicher stehe, dann werfen mich Stürme des Lebens halt eben noch nicht um. Dann bin ich nicht wie ein Blatt im Wind, dass ich so hin und her halt eben geweht wird, sondern dieser Kreis letztendlich ist in dem Bereich, wo ich mich sicher bewege. Das, was eigentlich gut ist, hat aber auch manchmal einen negativen Touch. Ich ziehe meine Mauern so hoch und fange an, etwas zu beurteilen, von dem ich gar keine Ahnung habe. Auf 3 meiner Mauersteine steht, ich mag keine Austern, ich mag keine Meeresfrüchte und ich mag keine Schnecken. Vielleicht stellen sich hier ganz viele neben mich. Das Problem ist nur, ich habe das Zeug noch nie probiert. Ich habe jetzt im Internet gelesen, dass Austern haben einen leicht nussigen Geschmack und erstaunlich festes Fleisch. Wo ich sagte, nein. Das ist für mich einfach nur glibberig und schmeckt nach Salzwasser. Also, aber trotz alledem, ich behaupte steif und fest, das schmeckt mir nicht. Obwohl ich es gar nicht weiß. Vielleicht geht es manchen bei euch, von euch auch so, in anderen Bereichen. Du hast da eine Meinung und du vertrittst sie unter Umständen sehr vehement. Und wenn dann jemand nachfragt, dann ist da nicht mehr viel. Ein anderer Gedanke, warum tun wir uns manchmal so schwer, hinter diesen Mauern hervorzukommen und neue Schritte zu wagen? Warum tue ich mich so schwer, die Auster zu probieren? 3 kurze Punkte dazu. Mögliche Gründe, warum wir lieber in unserem Lebenskreis stehen bleiben. Ich sagte es schon, der Kreis gibt mir Sicherheit. Hier kann ich in Ruhe beurteilen, abschätzen und handeln. Ich muss mich nicht auf unsicheres Terrain begeben. Ja, ich könnte ihn öffnen, aber nee. Der Kreis gibt mir vielleicht ein Zugehörigkeitsgefühl. Da stehen um mich herum ganz viele Menschen in ihrem Lebenskreis und die denken alle so wie ich. Ich bin nicht alleine. Wir sind stark zusammen. Wenn ich da was anderes ändere, wie sehen das denn die anderen? Und wieder stehe ich an dieser Grenze und mache den Schritt. Oh, der guckt schon. Aber das würde ich gerne ausprobieren. Oh, der guckt auch schon. Oh, der ist schon ein weiter Stück weg. Ach nee. Nee, hier ist besser. Weil sonst bin ich wieder so ein Exot. Nee, mache ich nicht. Ein drittes. Der Kreis schützt vor Enttäuschung. Jesus, du sagst, dass du immer bei mir bist. Und du sagst, dass mir alles zum Besten dient und dass ich mich immer auf dich verlassen kann. Aber Jesus, weißt du noch neulich die Situation? Petrus könnte das sagen. Ich habe dir vertraut, ich bin auf dem Wasser gelaufen und da bin ich elendig abgesoffen. Naja gut, du hast mich hochgezogen, aber trotzdem, ich hatte was anderes erwartet. Die Krankheit, die jetzt letztes Jahr ganz plötzlich... Jesus, du bist da? Oder der Verlust eines geliebten Menschen? Jesus, das war doch noch gar nicht Zeit, dass er gehen sollte. Nee, Jesus, das ist mir zu gefährlich. Jesus, ich habe meinen Glauben. Vater im Himmel, ich habe meinen Glauben, aber lass mich in Ruhe glauben. Ich glaube, dass du da bist, aber nein, das nicht nochmal. Und so stehen wir dann in dem Lebenskreis. Aber Jesus, der Vater, durchbricht dann diesen Kreis. Ich glaube, sagt er, aber hilf meinem Unglauben. Es ist keine Resignation, es ist keine Frustration, es ist Aufgabe, weil er hätte jetzt auch sagen können, weißt du was, Jesus, diese Diskussion mit dir, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich gehe jetzt einfach, nehme meinen Sohn, wenn nicht, dann nicht, dann ist es so. Nein, für mich ist das ein Bekenntnis. Herr, Jesus, ich habe meinen Glauben. Ich habe meine Erfahrung, ich habe mein Wissen. Aber wenn das nicht reicht, Jesus, hilf mir weiterzugehen. Hilf mir zu sagen, ich will dir vertrauen, ich will dir vielleicht neu vertrauen. Hilf mir durch die Enttäuschung, durch das, was ich erwartet habe und nicht eingetroffen ist, hilf mir zu glauben. Und damit ist die Jahreslosung heute in 2020 im Alltag angekommen. Und für mich ganz aktuell. Ich glaube, dass die Jahreslosung uns auffordert, wirklich den Kreis wieder aufzumachen. Und zu sagen, okay, Herr, es gibt Dinge, die sind außerhalb meines Vorstellungsvermögens. Es gibt Dinge, da weiß ich nicht, warum du sagst, dass sie dir wichtig sind und dass ich sie tun soll. Und ja, ich tue das dann, vielleicht verstehe ich es dann trotzdem nicht, aber ich vertraue darauf, dass du es gut mit mir meinst. Das ist ein großer Schritt. Ich weiß das auf eigene Erfahrung. Manche Dinge habe ich getan in meinem Leben. Ich habe mal für jemanden gebetet, der krank war. Ich hatte gedacht, jetzt, der springt auf und ist fröhlich und läuft seine Wege und es ist nichts passiert. Und ich frage mich heute noch, Herr, warum sollte ich das tun? Aber ich habe es gemacht. Gegen die Angst, gegen, ach, ich bin wieder ein Exot. Was denkt der andere? Manchmal ist es nicht einfach, Gottes Wege dort zu gehen. Der Text schließt mit einer simplen Arbeitseinweisung, auch wenn sie anders ausgedrückt ist. Jesus sagt, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Ich möchte das einfach mal anders übersetzen. Für mich heißt das, und damit sind wir auch wieder bei der Predigt für letzten Sonntag, du musst diese Schritte nicht alleine gehen. Bete, rede mit mir, habe Zeit, Gemeinschaft mit mir. Ich bin da. Gott hat damals zu Mose nicht gesagt, hey, ich erledige das alles für dich. Du musst nur daneben stehen. Nein, Mose musste schon richtig viel tun, selbstverständlich. Aber Gott hat ihm zugesagt, ich bin mit dir. Das wünsche ich uns auch in allem, was wir erleben in 2020. Amen. Die Musiker können schon mal nach oben kommen. Ich möchte noch ganz kurz ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist, dass wir mit dir rechnen können. Und ja, Herr, wir sagen so leicht, wir glauben. Und wenn es dann hart auf hart kommt, wenn etwas gegen unsere Vorstellung ist, wenn wir etwas nicht nachvollziehen können, wenn du uns zu jemandem schickst, wo wir sagen, hey, das verstehe ich nicht, dann kneifen wir manchmal. Dann ist es nicht mehr so weit mit dem Glauben. Und ja, ich bete darum, dass du uns hilfst, auch im neuen Jahr, dir wirklich zu vertrauen. Wieder die Erfahrung, wieder besseres Wissen, zu vertrauen, dass du es gut mit uns meinst. Herr, ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen.